Kennt jemand von euch Alonso Guiano? Und zwar ist es ein kleiner Landadliger, der in Spanien lebte. Und er hatte viele Ritterromane gelesen. Und irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo diese Ritterromane für ihn Realität werden. Und er beschließt, ein Ritter zu werden, der gegen Unrecht kämpft. Seinen Namen endet er in Don Quixote. Unter diesem Namen ist er sicherlich mehr bekannt. Einen Bauern ernennt er zu seinem Stallknecht und er heißt Sancho Panza. Und er ist ein Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat, mit beiden Beinen auf der Erde steht, im Gegensatz zu seinem Herrn, der auf Wolke 7 schwebt. Und er eine Vision hat, die nicht ganz nach Sancho Panza gedenken ist. Aber er folgt ihm trotzdem nach, weil er eine Belohnung versprochen bekommen hat. Diese zwei ziehen jetzt nun in den Kampf, um Unrecht wieder gut zu machen. Und Don Quixote kämpft gegen Windmühlen, die er für Riesen hält, und er attackiert Hammelherden, die für ihn ein großes Heer darstellen. Und immer nach solchen Ereignissen bekommt er Schläge. Aber er lernt nichts daraus. Und sein Knecht oder sein Knappe Sancho Panza weist ihn immer darauf hin, auf die Realität und das, was er eigentlich tut. Am Ende wird Don Quixote krank. Und auf dem Sterbebett erkennt er, dass alles das, was er getan hat, nicht die Realität ist und bereut, dass er nicht eher auf diese Gedanken gekommen ist. Und dann verstirbt er. Aus dieser Geschichte stammt der Begriff Kampf gegen Windmühlen. Das ist also ein Kampf, den ich mir vielleicht nur einbilde, ein imaginärer Kampf gegen einen Feind, den es wahrscheinlich überhaupt nicht gibt. Kampf gegen Windmühlen bringt zum Ausdruck, dass ich eine gewisse Ohnmacht empfinde, gegen Dinge anzukämpfen, die ich einfach nicht ändern kann. Warum auch immer, wenn der Feind so stark ist oder er hat so eine große Lobby, wo ich nicht dagegen siegen kann. Kampf gegen Windmühlen. Ich habe mir die Frage gestellt seit längerem, wann und wie lange kämpfe ich gegen Zustände an, die ich nicht ändern kann? Paulus sagt auf der einen Seite, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder sagt auch, wir sind Kämpfer im Herrn. Ich habe nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Auf der anderen Seite sagt Jesus in Lukas Kapitel 7 oder 17, ein Königreich, das gegen sich selber kämpft, ist dem Untergang geweiht und seine Familie richtet sich gegenseitig zugrunde. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, glückselig sind die Friedensstifter. Bist du nun ein glückseliger Friedensstifter oder bist du ein Kämpfer? Du wirst sagen, alles hat seine Zeit. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Kämpfen hat seine Zeit, nicht kämpfen hat seine Zeit. Kämpfst du nun den guten Kampf des Glaubens oder kämpfst du gegen Windmühlen? Wie erkennst du, ob du den guten Kampf kämpfst oder gegen Windmühlen kämpfst? Bertolt Brecht hat einmal gesagt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Kämpfen hat seine Zeit, nicht kämpfen hat seine Zeit. Und um die Verwirrung noch perfekter zu machen, noch eine dritte Möglichkeit. Kämpfst du selber oder lässt du Gott für dich kämpfen? Drei Möglichkeiten des Kampfes. Und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil es gibt noch viele andere Aspekte in Bezug auf den Kampf. Aber ich möchte heute diese dreimal betrachten. Der erste, kämpfen, der zweite, nicht kämpfen und der dritte, Gott kämpfen lassen. Woher weißt du eigentlich, ob du kämpfen sollst oder Gott für dich kämpft? Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt dich im Moment befindest. Vielleicht bist du am Anschlag. Du befindest dich in einer Krise, rennst mit dem Kopf gegen die Wand, ziehst sämtliche Register, die du hast, und kommst einfach nicht voran. Ist es der Kampf, der sich lohnt, den du führst? Bist du dir sicher, dass das alles wert ist, was du investierst in diesen Kampf? Und die letzte Frage, ist dir dieser Kampf von Gott verordnet worden? Vielleicht sollten wir mal unsere Perspektive verändern und unsere Meinung reflektieren. Eigenreflexion und Fremdreflexion bringt oft ein Ergebnis, wo man erlebt, dass man vielleicht falsch gedacht hat, dass man auf einem falschen Standpunkt sich befindet. Don Quixote hat diese Selbstreflexion nicht gemacht. Und darum die Sache, die Aussage, tritt aus dem Schatten von Don Quixote und bilde dir deine eigene Meinung über dich selber, über den Zustand, in dem du dich jetzt befindest. Wenn wir uns unsere Meinung bilden, dann ist es wichtig, verschiedene Perspektiven zu haben, verschiedene Blickwinkel auf das Thema bzw. auf den Kampf zu richten. Aufgrund wessen hast du dir deine Meinung gebildet? Oder bist du einer Stimmung aufgelegen, die dich einfach befällt und du eine Entscheidung triffst, obwohl du noch nie darüber nachgedacht hast? Welche Rolle spielt die Wahrheit, die Realität und die Objektivität in deiner Meinungsbildung? Ich kann von mir sagen, ich habe eine eingeschränkte Sicht. Und es gibt viele Dinge, die über meinen Tellerrand hinausgehen und wo ich keinen Einblick habe. Und darum ist es wichtig, mal andere Standpunkte einzunehmen. Und oft verstehen wir nicht, jedenfalls ich rede von mir, der Unterschied zwischen konsequentes Handeln und Engstirnigkeit. Bin ich konsequent oder bin ich engstirnig? Wer gibt mir da eine Antwort darauf? Ist es dir schon mal so ergangen, dass du von Dingen völlig überzeugt warst und hinterher festgestellt hast, dass du falsch gelegen bist? Was hast du daraus gelernt? Es bedeutet nicht, dass wir eine Wischiwaschi-Meinung haben sollten. Oder dass wir unsere Fahne in den Wind hängen, egal wo der Wind herkommt. Sondern, dass ich Demut brauche, weil kein Mensch immer die richtigen Entscheidungen und die richtigen Antworten treffen kann. Warum? Weil wenn wir das könnten, dann wären wir Gott. Aber wir sind es nicht. Und selbst wenn deine Meinung und deine Antwort richtig ist, die Wahrheit ist viel tiefgreifender und facettenreicher, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Wir haben nur ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Vielleicht findest du dich jetzt in einer Realitätskrise. Und deine Vision, die du hast, ist eine Viktion. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Viktion und einer Vision? Das eine wird mit F geschrieben, das andere mit V. Zumindest äußerlich. Eine Viktion ist ein fehlender Wahrheitsanspruch und mangelnde Übereinstimmung mit der Realität. Und eine Vision, eine richtungsweisende, erneuernde Zukunftsvorstellung. Welche Vision hat die Gemeinde Bamberg? Ist es eine Viktion oder ist es eine Vision? Wenn wir die Weisheit, die von oben kommt, ablehnen, was bleibt uns dann übrig? Selber gestrickte Visionen, die alle Grundlagen entbehren? Wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, bei den Plänen machen in unserem Leben oder in der Gemeinde, oder wenn uns Menschen was weismachen wollen, da müsst ihr lang gehen. Und wir prüfen es nicht, so wie die Beröhr. Dann bleibt uns letztendlich nur noch die Viktion, die wir uns vielleicht selber gestrickt haben. Don Quixote hat diesen Zeitpunkt verpasst. Und auf dem Sterbebett erkennt er seine Narrheit. Und bevor er stirbt, gibt er sich den Beinamen Ritter von der traurigen Gestalt. Bist du auch ein Ritter der traurigen Gestalt? Liegst du vielleicht auch schon auf dem Totenbett? Die zentrale Frage ist, ab welchem Zeitpunkt überlässt du den Kampf den Herrn und lässt ihn für dich kämpfen? Keine leichte Frage. Wir wollen versuchen, diese Frage anhand der Bibel zu klären. Ich möchte mit euch zurückgehen nach Ägypten. Das Volk Gottes ist in Gefangenschaft und nach diesen Plagen lässt Pharao das Volk Gottes ziehen. Und es wird verfolgt. Und da kommt jetzt der Text, den ich gerne mit euch lesen möchte. Und zwar in 2. Mose Kapitel 14. 2. Mose Kapitel 14, ich werde ab Vers 9 lesen. 2. Mose 14, ab Vers 9. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharaos und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meere von Bich-Harod vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Kinder Israels ihren Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und Mose sprach zu ihnen, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Seht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Kinder Israels auf dem Trockenen mitten durchs Meer gehen. Das Einzige, was das Volk tun musste hier, still sein und dem Herrn gehorchen. Vers 19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharaos, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Und als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte ein Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, denn der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, das Wasser wieder zurückkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihnen entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharaos, das ihnen gefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die toten Ägypter am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit dem der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihn und seinem Knecht Mose. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist eine Aussage, ein Versprechen, dass Gott durch die ganze Bibel hindurch uns aufzeigt: Fürchte dich nicht. Ich bin der Herr und nichts geschieht ohne meinen Willen. Fürchte dich nicht. Und das sollte uns durch Fleisch und Blut gehen, egal in welchen Kämpfen wir immer stehen. Fürchte dich nicht. Doch wie die Israeliten tendieren wir, oder beziehungsweise ich, manchmal zu murren, zu klagen, Angst zu haben und die Macht Gottes in Frage zu stellen. Wie heißt es hier? Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Und hier liegt schon die Schwierigkeit, jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mit dem ruhig abwarten. Ich glaube zwar, dass Gott mir beisteht und dass er für mich kämpft, aber mit dem ruhig abwarten, da habe ich meine Probleme. Möchtest du nicht, dass deine Dinge zu deiner Zeit geregelt werden? Oder wartest du, bis Gott es in Angriff nimmt und er es auf seine Seite regelt? Wie oft stoßen wir an unsere Grenzen? Und dabei kämpft doch der Herr für uns. Und er schlägt die Schlacht. Aber wir sehen es oft nicht. Warum? Weil vielleicht Nacht um uns ist. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Während Gott das Meer teilte, stand der Engel des Herrn zwischen ihnen und ihren Feinden. Und wir wissen, dass der Engel des Herrn Jesus ist. Und wenn du einen Bund mit Jesus getan hast, und wenn er dein Herr ist, und wenn er dir vergeben hat und du ihm nachfolgst, was will dir passieren? Was will dir passieren? Der Engel des Herrn steht zwischen dir und deinen Feinden. Und Gott lässt nur das zu, was nach seinem Willen ist. Wie oft ist es in unserem Leben der Fall, du schreist zu Gott und bekommst keine Antwort. Du siehst deine Feinde schon vor dir, hörst das Geschrei und denkst, Gott hat dein Gebet nicht erhört. Wenn wir uns in der Nacht befinden, sehen wir das Eingreifen Gottes nicht. Dabei hat er dein und mein Gebet schon längst erhört. Und er stellt sich zwischen dir. Er stellt sich zwischen dir und deinen Feinden. Vielleicht siehst du es nicht oder erlebst du es nicht im Moment, weil du vielleicht nachtblind bist. Kann es sein, ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Kann es sein, dass manches in meinem Leben nicht rund läuft, weil ich es machen möchte? Ich möchte meine Probleme zu meiner Zeit mit meinen Mitteln lösen, anstatt Gott machen zu lassen. Kann es sein, dass ich Gott im Wege stehe? Und dass er schon längst eingegriffen hätte, wenn ich nicht gemacht hätte. Es gibt Situationen im Leben, wo man jahrelang kämpft und dann erkennen muss, dass du vielleicht der Einzige bist, der diesen Feind sieht, den es gar nicht gibt. 9 Jahre habe ich gegen was gekämpft, was ich nie gewinnen konnte. Und ich bin zu einem Punkt gekommen, dass ich Gott im Wege gestanden bin, weil er hätte schon längst eingegriffen. Und ich bin jetzt gespannt, was Gott tun wird. Den richtigen Zeitpunkt abzupassen, nicht erst, bevor du auf dem Sterbebett liegst, so wie der Don Quixote. Statt nach hektischen, pragmatischen Lösungen zu suchen, überlass das Problem den Herrn. Er wird dir zeigen, wann und wie du was tun sollst, aber letztendlich wird er es richten. Lerne dein Vertrauen auf deinen Retter und Heiland zu legen. Auf deinen besten Freund. Hast du Freunde? Ich meine nicht Jesus. Hast du Freunde in deinem Leben? Wie wichtig sind dir diese Freunde? Wie oft bist du von ihnen vielleicht enttäuscht worden? Aber Jesus ist dein Bester. Und er enttäuscht dich nie. Und er sagt, beziehungsweise in Hebräer 13 heißt es, denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei und ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon tun? Und im 5. Mose 31, seid tapfer und stark. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht mit dir. Er wird die Hände nicht von dir abtun, dich noch verlassen. Glaubst du dem? Glaubst du der Zusage Gottes, dass er dich nicht verlassen wird? Ich habe mich mal gefragt, wie verabschiedet sich Gott von den Menschen? Mit welchem Wort? Sagt er Tschüss, Ade, auf Wiedersehen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sich Gott nicht verabschiedet. Er bleibt immer da. Ich verabschiede mich von ihm, aber er nicht von mir. Wenn du in einer Situation bist, die du nicht bewältigen kannst und die deine Feinde vor dir stehen siehst und die dir ins Auge blicken und du keine Möglichkeit zur Flucht hast, der Herr steht zwischen dir und deinen Feinden. Gott hat dein Gebet schon längst erhört. Vielleicht merkst du es nicht, aber er hört immer. Jesus weiß viel bessere Lösungen, als wir uns einfallen würden für unsere Probleme. Fürchtet euch nicht. Tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Als Israel aus Ägypten auszog, gab es zwei Kämpfe. Den ersten Kampf haben wir jetzt betrachtet, den Durchzug durchs Rote Meer. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum mussten die Kinder Israels nicht kämpfen? Um das zu verstehen, ist vielleicht der geistliche Aspekt wichtig. Was bedeutet der Durchzug durchs Rote Meer für uns heute? Errettung. Errettung von dem Feind, der alles darauf anlegt, dich zu vernichten. Es war damals Ägypten. Was ist es heute? Errettung. Und dieses Bild durch das Meer ist ein Symbol für die Taufe. Wenn du durch Wasser und Geist wiedergeboren bist, dann gehörst du Gott und bist durch dieses Meer hindurchgegangen. Und Satan hat kein Anrecht mehr auf dich, so wie die Ägypter damals. Was musst du tun? Du kannst nichts tun. Diese Errettung hat Jesus am Kreuz für dich getan. Du musst nichts dazu tragen. Du hast keine Möglichkeit für diese Rettung, weil Jesus hat den Sieg für dich errungen. Und du brauchst diesen Sieg nur annehmen. Das ist das, was wir tun sollten. Wir brauchen nicht kämpfen. Wir brauchen keine Gaben bringen. Wir brauchen nicht heucheln. Wir brauchen die Menschen nicht versorgen, wenn es uns nicht darum ist. Wir brauchen dem anderen nicht dienen, wenn es nicht nach unserem Herzen ist. Das alles hat keinen Wert. Du kannst deine Erlösung nicht verdienen. Und Christus hat es für dich am Kreuz getan. So wie das Volk Israel damals nichts tun konnte, weil sie keine Waffen hatten zu kämpfen, so tritt Gott heute für dich ein. Du musst ihn nur annehmen. Und du bist mit ihm auf der Siegerseite. Völlige Befreiung. Und wenn ich daran denke, wie viele Millionen und Milliarden Menschen diesen Jesus Christus erkannt haben und ihn angenommen haben, muss ich an die Worte von Paulus denken, wenn er sagt, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die da glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschenkt wird. sagt Paulus. Was machten die Israeliten damals nach dem Durchzug ins Rote Meer? Sie sangen ein Lied, das Lied des Mose. Und ich behaupte, dass nur Sänger in den Himmel kommen. Warum? Weil am gläsernen Meer werden wir gemeinsam ein Lied singen. Und es ist das Lied des Mose. Was bedeutet das? Das Lied des Mose bedeutet, du hast diese Erlösung und Errettung erlebt. Und wir werden dieses Lied singen. Alle die, die Christus als ihren Herrn angenommen haben und bis zum Ende bei ihm geblieben sind, die werden dieses Lied des Mose singen. Habt ihr schon überlegt, in welcher Sprache wir singen? Wir werden Englisch singen. So wie die Engel. Die Sprache der Engel werden wir sprechen, weil Gott hat sie auch verstanden und wir werden sie auch verstehen. Wir werden eine Sprache sprechen. Ich freue mich schon darauf. Zwei Kämpfe. Bei dem einen Kampf mussten sie nur zusehen. Und beim zweiten Kampf, den finden wir in 2. Mose Kapitel 17 ab Vers 8. Und hier geht es um den Kampf mit Amalek. Ab Vers 8 heißt es, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer und ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setze. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite eine. So blieben die Hände erhoben bis zum Sonnenuntergang hin. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in das Buch und präge es Josua ein, denn ich will unter Amalek unter den Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen, und er sprach, die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind bis Kindeskind. Dieser Amalek benutzte eine ganz hinterhältige Methode, einen ganz hinterhältigen Kampf gegen das Volk Israel. Nachzulesen in 5. Mose 25, ich werde es der Zeit halber nicht tun. Denn er griff die von hinten an. Er griff die Schwachen und die Müden und die Matten an, die nicht schnell laufen konnten, die gehandicapt waren. Und hier lautete die Anweisung, nicht stille zu sein, sondern zu kämpfen. Nachzügler und Schwache. Habt ihr auch Nachzügler und Schwache in eurer Gemeinde? Was macht ihr mit ihnen? Überlasst sie sich selber und geht das Risiko ein, dass sie verloren gehen? Oder kämpft ihr um sie? Und das hat auch was mit Mission und Evangelisation zu tun. Nicht nur nach außen, sondern auch innen. Nun die Frage, die berechtigt ist, warum mussten sie auf einmal hier kämpfen? Auch hier hilft uns der Geist, das geistliche Bild. Amalek ist ein Bild für Satan, der mit der Hilfe seiner Verbündeten und mit unserem alten Ego und unserem alten Ich dagegen kämpft, dass wir mit Jesus gehen, dass wir mit Jesus, der uns seine Hand uns gegeben hat, weitergehen. Und das nennt man Heiligung. Er möchte, dass wir auf den Weg dieser Heiligung fallen. Und dagegen sollten wir ankämpfen. Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der scharfen Schwerte. Aber es blieben noch welche übrig, wie es hier im Vers 18 heißt. 16 heißt. Das heißt also, solange wir mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, sind wir Angriffsfläche. Was nehmt ihr Positives heute mit? Selbstreflexion. Wo stehe ich heute? Welche Kämpfe habe ich in der Vergangenheit ausgefochten, die ich nie gewinnen konnte? Auf der anderen Seite Dankbarkeit, dass der Herr stark ist und dass er kämpfen kann für uns. Und die beste Nachricht, die es überhaupt gibt, Jesus ist Sieger. Er hat den Sieg am Kreuz für dich und für mich gewonnen. Und wir können an diesem Sieg teilhaben. Was hält dich davon ab, an diesem Sieg teilzuhaben? Wir haben nachgedacht über verschiedene Kämpfe. Über einen Kampf gegen Windmühlen, den wir nie gewinnen können. Über einen Kampf, den Gott für uns führt, wo wir nur zusehen müssen. Und einen Kampf, wo wir uns einsetzen müssen oder dürfen. Aber gegen einen Feind, der schon besiegt ist. Und wir können an diesem Sieg teilhaben, weil Jesus Sieger ist. Und Paulus hat es erlebt in seinem Leben, wie er gegen das Volk Gottes gekämpft hat, was er alles getan hat, er hat Menschen getötet, weil er eine falsche Perspektive hatte. Er hat Menschen verfolgt, er hat sie ins Gefängnis geworfen, bis Jesus in sein Leben getreten ist und er eine Wiedergeburt erlebt hat. Und dieser Paulus oder dieser Saulus, wie er vormals heißt, schreibt: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes, der uns vertritt? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Mit welchen Gedanken gehst du heute nach Hause? Welche Entscheidung hast du heute getroffen? Oder hast du keine Entscheidung getroffen? Triff die Entscheidung heute, bevor du wieder durch diese Tür gehst. Nicht erst zu Hause in deinem stillen Kämmerlein. Triff die Entscheidung jetzt für den Sieger, für Jesus Christus, der dich an deinem Sieg, an seinem Sieg teilhaben lässt. Wie viele Wunder erleben wir heute noch? Ich finde kein Ende. Der Herr ist so gut und er ist so mächtig, Wir alle haben das in unserem Leben erlebt. Und wenn du in einer Phase bist, wo du ihn loslassen möchtest, wo du zweifelst, wo du die Kraft des Herrn in Frage stellst, denke an das, was du mit ihm erlebt hast. Denke an das, wie er dich errettet hat. Der Herr ist gut. Gott möge uns segnen in unserer Entscheidung. Und ich lobe und preise ihn für das, was er jetzt an unserem Herzen tun wird. Amen.